Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Tag. Lina Beckmann ist eine Schauspielerin, die wie 17 oder wie 70 wirken kann. Wie ein Clown oder wie eine Furie. Sie kann alles. Sie wirkt auf eine unglaublich einnehmende Weise nicht perfekt, verkörpert ihre Rollen aber mit traumwandlerischer Sicherheit und Perfektion. Mit ihr spreche ich über die Nähe zu den Figuren, die sie verkörpert, in unserer Reihe Nah und Fern. Außerdem das Archiv der verlorenen Ereignisse. Die Ruhrtriennale 2020 zeigt, dass es sie gerne gegeben hätte und wie. Zuerst aber nach Dahlem. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat man sich für diesen Stadtteil von Berlin ein preußisches Oxford erträumt. Ein Konglomerat aus Museen, Bibliotheken und Forschungseinrichtungen rund um die Sammlung außereuropäischer Kulturen. Im Prinzip wurde dieses Ziel auch erreicht, doch mit dem Umzug der ethnologischen Sammlungen ins Humboldt-Forum war dann die Frage nach der Zukunft der Dahlemer Häuser gestellt. 2017 beantwortete man sie mit der Idee eines Forschungscampus, FC genannt. In welchem Licht erscheint dieses Projekt heute, nachdem die Stiftung Preußischer Kulturbesitz großdimensioniert umstrukturiert werden soll? Welche Chancen hat ein Museumskomplex, dessen Inhalte zumindest teilweise weggezogen sind? Dazu gibt und gab es eine Arbeitsgruppe innerhalb der Stiftung und eine Sprecherin ist Patricia Rahimipur, die Leiterin des Instituts für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin. Sie habe ich vor der Sendung nach den Zielen der AG und den Hoffnungen für Dahlem befragt.
Wir haben von Anfang an gedacht, dieser Museumskomplex, wir arbeiten alle schon sehr lange in Dahlem und kennen auch den Kiez sehr gut, was ja in Berlin immer eine große Rolle spielt. Wir haben von Anfang an gedacht, dieser Museumskomplex muss wieder mit Leben gefüllt werden. Der ist natürlich nach wie vor mit Leben gefüllt, aber das ist momentan nach innen gewandt. Aber diese wunderbaren Ausstellungshäuser und Räume, die in diesen Ausstellungshäusern sind, müssen aus unserer Sicht weiter genutzt werden. Dazu kommt auch noch, dass das Museum Europäischer Kulturen ja nach wie vor an diesem Standort ist und das ist auch ein ganz zentraler Player in der Gruppe, in der wir uns zusammengefunden haben. Und unser Ziel ist, im Prinzip einen Ort zu schaffen, wo die Genese von Wissen, wie sie in Museen stattfindet, die Forschung, die Wissenschaft, die Ausstellungen und so weiter, für das Publikum nicht nur sichtbar gemacht werden, sondern nachvollziehbar werden und gleichzeitig uns auch das Arbeiten ermöglichen, das in Interaktion geht mit den Besuchern, mit den Leuten vor Ort, mit den Vereinen, die sich engagieren, sodass man wirklich einen Ort schafft, wo Aushandlungsprozesse auch stattfinden. Dazu zählen natürlich auch internationale Kulturen und deswegen haben wir uns so als Logo oder als Schlagwort für uns geprägt, Kulturen forschen, Dinge wissen. Das sind die zentralen Sachen, die uns bewegen, um diesen Forschungscampus mit Leben auszugestalten.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Rahimipur, wollen Sie weder die Resterampe sein, noch aber auch eine neue Konkurrenz zum Humboldt-Forum, sondern mit dem, was Ihnen dann verbleibt, neue Ansätze einüben?
Ja, also eher dieser Laborcharakter. Ne? Das ist ja in Dahlem auch schon mehrfach gemacht worden und war ja auch sehr erfolgreich, auch im Zusammenhang mit dem Humboldt-Forum. Das heißt, dieser Gedanke wird auf der einen Seite wieder aufgegriffen. Auf der anderen Seite ist der Begriff von der Resterampe insofern nicht ganz stimmig, als ja ein ganz, ganz großer Teil der Objekte, gerade aus dem Ethnologischen Museum und dem Museum für Asiatische Kunst in Dahlem verbleiben wird. Also diese Objekte werden ja dort bearbeitet, beforscht, sie werden von internationalen Partnern angesehen, diskutiert und so weiter. Das heißt, das ist schon ein aktiver Museumsstandort, aber das wiederum zur Sichtbarkeit zu bringen und da auch was draus zu machen, was vielleicht nun nicht nur eine Disziplin einbezieht, also wirklich diesen multiperspektivischen Blick auf die Objekte zu ermöglichen.
Dann lassen Sie uns das doch konkret auch mal an einem Beispiel machen. Ich habe im Kopf das Stichwort 10 Objekte, 10 Perspektiven. Wer arbeitet wie an was zusammen und worin bestehen diese neuen Perspektiven, die Sie damit eröffnen können?
Wir hatten eigentlich 5 Blicke gesagt. 10, mal sehen, ob wir die hinkriegen. Das sind unterschiedliche Perspektiven auf Dinge. Nehmen wir eine Maske aus egal welchem kulturellen Zusammenhang. Wenn wir eine Maske ethnologisch betrachten, haben wir nur einen Aspekt dieses Objekts betrachtet. Da haben wir nur eine Information, das ist die Information, in welchem gesellschaftlichen Kontext ist sie entstanden, welche Funktion übernimmt das Objekt. Wenn ich aber als Institut für Museumsforschung drauf gucke, dann würde mich zum Beispiel interessieren, welche Objektbiografie steckt dahinter. Also wie ist das Ding nach Deutschland gelangt? Welche Rolle übernimmt es in einem Ausstellungskonzept? Wenn das Rathgen-Forschungslabor da drauf guckt, dann machen sie eine ganz klar materielle Untersuchung. Dann wird nochmal geguckt, ob die Funktion überhaupt aus diesem Material herzuleiten ist oder ob sie vielleicht gar nicht funktioniert. Oder wenn das Iberoamerikanische Institut drauf guckt, dann wird es gemeinsam mit den Ethnologen auch nochmal die sogenannten Herkunftsgesellschaften mit einbeziehen und sagen, die müssen wir unbedingt befragen, was deren Ursprungsnutzung ist und ob sie heute noch eine Rolle spielen. Also Sie merken schon an diesem Beispiel, dass diese unterschiedlichen Perspektiven einen Mehrwert an Wissen bedeuten. Und das zusammenzuführen, ist im Prinzip Aufgabe des Forschungscampus, was wir Kontaktzonen genannt haben.
Die Umstrukturierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz verspricht ja den einzelnen Instituten mehr Autonomie und Beweglichkeit. Wie wird oder wie könnte der Standort Dahlem denn davon überhaupt profitieren?
Also im Moment haben wir es ja damit zu tun, dass wir ein Gutachten vorliegen haben, das eine präzise Analyse von Prozessen liefert, das in der Diagnose, wie viele in der Stiftung finden, gut und genau ist und gleichzeitig Empfehlungen ausspricht, wie man das umsetzen kann in Richtung einer zum Beispiel größeren Autonomie für die einzelnen Institute und Einrichtungen. Das hieße, bezogen auf die staatlichen Museen zu Berlin, würde das bedeuten, dass wir zum Beispiel schneller handlungsfähig sind, also dass wir mit kürzeren Bearbeitungszeiten rechnen könnten. Diese höhere Reaktionsfähigkeit wäre für uns natürlich sehr attraktiv. Wir haben manchmal Dinge, die in Projektlaufzeiten laufen, die nicht synchron sind mit Projektlaufzeiten von anderen Institutionen und Einrichtungen, weshalb wir dann Schwierigkeiten bekommen, Projekte bis zum Ende zu führen. Und damit wir dem nicht mehr so ausgesetzt sind, wäre eine größere Autonomie der einzelnen Museen und Institute natürlich von großem Vorteil.
Mhm. Patricia Rahimipur war das, Leiterin des Instituts für Museumsforschung zum Forschungscampus in Dahlem. Die abgesagte Ruhrtriennale zeitigt Phantomschmerzen unterschiedlicher Ausprägung. Gerade weil die alten riesigen Industriehallen des Ruhrgebiets für Abstandsregeln geradezu gemacht scheinen. Prominente wie der Bochumer Intendant Johann Simons oder der Essener Opernchef Hein Mulders kritisieren die frühe Absage, die auch natürlich deshalb umstritten war, weil um den Philosophen Achille Mbembe, der als Eröffnungsredner vorgesehen war, eine medial aufgeheizte Antisemitismus-BDS-Israel-Kritik-Debatte entstanden war und sich danach manches vielleicht auch nicht mehr sauber trennen ließ. Nun gibt es doch noch ein wenig Ruhrtriennale, und zwar im Archiv der verlorenen Ereignisse, das pünktlich zum ursprünglichen Eröffnungstermin online ging. Dorothea Markus hat es sich angesehen und angehört.
Durch den Lockdown hat das Thema Zwischenzeit, also das Innehalten und darüber nachdenken, wie man die Zukunft gestalten will, eine merkwürdige Realität bekommen.
Im grünen Jackett steht Stefanie Karp, Leiterin ihrer letzten ausgefallenen Ruhrtriennale im Westpark hinter der Bochumer Jahrhunderthalle. Hier hätte am 14. August die neue Uraufführung von Christoph Marthaler, Die Verschollenen, stattfinden sollen. Eigentlich ein Titel, der auch schön zur Pandemiezeit passt, in der so viele nach drinnen verschwanden, vor die Bildschirme. Stattdessen hat sich Marthalers Arbeit nun in einen 5-minütigen Kurzfilm verwandelt, unter Beteiligung des Künstlers selbst.
Verschollen, alles gefallen, das war dem Aufsichtsrat bei dem Anspruch an Reichweite keine Abstriche.
In poetisch-melancholischen Bruchstücken und Bildblitzen zeichnen Marthaler, Anna Fiebrock und zwei Musiker die Entstehung der Grundidee nach und ihren plötzlichen Abbruch. Ein selbstreferenzielles Filmchen, wie so viele in der Corona-Zeit, das zugleich wie immer bei Marthaler das Poetische aus dem scheinbar Nebensächlichen schöpft, aus der absurden Isolierung der Verwaltungstermini. Die Melancholie einer leeren Sitzreihe in Corona-Zeiten scheint für den großen Künstler des kleinen Details wie gemacht. Stundenlang kann man sich in das Archiv der verlorenen Ereignisse vertiefen. Hier ein Konzertausschnitt der britisch-jamaikanischen Künstlerin Elaine Michener über postkoloniale Wunden. Der Anspruch, Künstler und Konzepte vorzustellen, macht die Sache langwierig. Zufallsbesucher werden auf dieser Webseite eher nicht hängen bleiben. Das Archiv ist eher für Ruhrtriennalen Liebhaber interessant. Man kann da den drei Machern von Raumlabor Berlin zuhören, warum sie den Treffpunkt des Festivals wie einen Flughafen konstruierten. Oder dem Fotografen Fatih Kurçeren, dessen sensibel düstere Ruhrgebietsbilder direkt von seiner Kindheit in Istanbul inspiriert sind. 32 Fenster sind anzuklicken, kleine Formate stehen neben geplanten Großproduktionen. Es gibt Konzertausschnitte, PDF-Dateien, aber vor allem viele Video-Interviews, wie etwa mit dem großen Choreografen aus Burkina Faso, Serge-Aimé Coulibaly, über die ausgefallene Uraufführung Angst, was vor der Pandemie ein anderer Begriff als heute war und so fast zum Lachen reizt.
I'm Serge-Aimé Coulibaly, the director of a piece called Wakat. Wakat means our time. This time is about fear. It's bizarre, eh?
Und es gibt Probeneinblicke. Choreografin Stefanie Thiersch und Komponistin Britta Mundendorf konnten für ihre große Musiktheaterkreation Archipel erstmals den japanischen Künstler und Architekten Su Fujimoto fürs Theater gewinnen. Wie Blumenblätter wachsen die Darstellerpodeste in seiner Raumskulptur aus dem Boden. In Archipel sollte es um die Überwindung des Menschen durch Vermischung mit der Natur gehen. Vielleicht kommt es nun beim Festival Theater der Welt 2021 zur Premiere. Ganz oben in den Archivfenstern ist zum Glück auch das Porträt des Philosophen Achille Mbembe platziert. Seine schon vorab umstrittene, damit BDS-Vorwürfen belegte Eröffnungsrede, auch in der Süddeutschen erschienen, ist hier vollständig abgedruckt. Das eindrückliche, präzise Porträt der Welt in Zeiten der Pandemie. Darüber, wie das Abwägen von Leben heutzutage mehr denn je den Kriterien von Ökonomie und Effizienz folgt. Ein unbedingter Lesetipp. Das Archiv der verloren gegangenen Ruhrtriennale ist nicht mehr und nicht weniger als eine lose, digitale Sammlung von großartigen Konzepten, Ideen und Stimmen. Gut ist es, sie zu bewahren. Von den Theater- und Diskussionserlebnissen, die hätten entstehen können, ist es dennoch unendlich weit entfernt.
Dorothea Markus über das Archiv der verlorenen Ereignisse der diesjährigen Ruhrtriennale. Das Theater ist eine Geschichtenwunderkammer und eines der größten Wunder dabei ist, dass ein Schauspieler oder eine Schauspielerin eine Figur derart verkörpert, dass die Zuschauer diese Figur sehen können, mit ihr fühlen, mit ihr leiden. Das Theater fungiert als große Illusions- und auch große Identifikationsmaschine. Und das Beste ist, es funktioniert auch, wenn Schauspielerinnen und Schauspieler alles dafür tun, sich von den Figuren zu distanzieren. Über die Kostüme, das Setting, über die Sprache. Darzustellen, dass man sie nur spielt, ist heute nämlich fast so wichtig wie die Geschichte selbst. In unserer Sommerreihe Nah und Fern sprechen wir deshalb darüber, wie das ist mit Nähe und Distanz der Schauspielerin zu ihrer Figur. Und wir tun es mit Lina Beckmann. Sie ist Teil des Ensembles um Karin Bayer am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, war vorher in Zürich und Köln und sie ist längst Schauspielerin des Jahres geworden und auch beim Berliner Theatertreffen ausgezeichnet worden. Einfühlung also ist nicht mehr selbstverständlich auf der Bühne. Die erste Frage an Lina Beckmann lautete deshalb, wie nah kommen Sie denn den Figuren, die Sie darstellen?
Das ist immer ganz unterschiedlich. Es gibt Figuren, die sind fast unangenehm nah. Und da muss man viel eine innere Stärke haben, weil man das zulassen möchte. Und gleichzeitig muss man sich einen Moment ausliefern, der sich so ein bisschen anfühlt wie nackt auf der Bühne stehen, weil man dabei zugeguckt wird, wie nah einem das manchmal geht. Das ist bei manchen Figuren, die ich spiele, ich kann jetzt immer nur von meiner Arbeit reden, notwendig gewesen, fand ich. Und das war ein langer und auch oft schmerzhafter Prozess, da so nah ranzukommen, dass es sehr, sehr anstrengend ist. Und das sind Vorstellungen, nach denen ich sehr, sehr erschöpft bin. Aber es gibt das auch genauso umgekehrt, dass man durch eine ganz tolle Distanz eine Figur spielen kann oder durch eine Distanz sogar sehr nahe kommt.
Dann lassen Sie uns dabei gleich mal bleiben. Wie ist das, wenn man sich einer Figur ausliefern muss, wie Sie das formulieren? Wie machen Sie das? Uns interessiert natürlich ein bisschen auch die Antwort aus dem Nähkästchen. Ist das was, was man erarbeitet, was man sich erarbeitet, was man im Probenbetrieb herausarbeitet? Oder entsteht das in Ihrem Innern sozusagen im Dialog mit der zu spielenden Figur?
Da muss ich jetzt mich fast konzentrieren, weil es ist schwer, das zu beschreiben. Es ist wie eine Meditation manchmal, ohne dass man abschaltet, sondern man geht, also ich kann das anhand der Rose Bernd, die habe ich gespielt, die Figur hat ihr eigenes Kind umgebracht und das ist das Ende dieser Geschichte. Aber vorher geht sie einen ganz langen Kampf und irgendwann, das ist im Probenprozess passiert, das wie von alleine, ist der ganze Körper von mir so angespannt gewesen, weil man so viel aushalten muss. Die Energie der Kollegen, die einem Böses wollen in diesem Stück oder einem zusetzen und an einem zerren, die einem nicht glauben, dass man weiß, man hat keine Chance, dass man nicht weiß, wie man jetzt mit diesem Problem weiterkommt, durch den Abend kommt. Und wenn ich dann meine Lina-Seele auch noch öffne und die Seele der Figur, dann verschmelzen die zu einem wunderbaren Moment zusammen. Und dann ist egal, ob ich Angst habe oder die Rose Bernd, sondern das ist dann dieselbe Angst. Ich weiß nicht, ob ich mich klar ausdrücke, aber das meinte ich mit Nähe, weil dann weine ich manchmal privat, weil ich es spüre, wie die sich jetzt fühlen muss in diesem Moment. Und wenn das gelingt manchmal, dann löst sich die Lina auf und ist trotzdem da, aber sie ist wirklich ganz verschwunden in der Figur.
Mein Körper ist klüger als mein Kopf, haben Sie mal in einem Interview gesagt, womit wir genau bei diesem Fühlen ja auch sind. Ja. Es gibt so unterschiedliche Schauspielschulen, von denen, glaube ich, nach wie vor einige eben darauf setzen, dass man, wie Sie das gerade gesagt haben, das eigene Erleben mit der Figur verschmelzen sollte. Mhm. Kann man das denn lernen?
Ich war auf der Bochumer Schauspielschule und die gingen sehr spielerisch an die Sachen. Also das ist gar kein Terror oder gar nichts, wo man sagt, spür das, fühl das, geh das rein. Ist dir das schon mal passiert? Sondern was man trainieren kann, ist, sich in dem Moment, wo man da steht, für alles zu öffnen. Für den Moment des Ausgeliefertseins vor den Augen des Publikums, vor dem Partner, vor dem Spiel des Partners, vor dem Text, vor der Sprache, vor dem eigenen Unvermögen. Und ich glaube, das ist fast wie Joggen lernen oder eine Kondition entwickeln für etwas, dass man Vertrauen hat, in dem Moment loszulassen und nichts mehr zu produzieren oder zu spielen, sondern dass man auch spielerisch versucht, sich völlig da reinfallen zu lassen und nicht mehr versucht, wie sehe ich aus, wie stehe ich, ich weiß nicht, wie ich laufen soll, das Kostüm ist doof, der Scheinwerfer blendet, sondern dass man sich wirklich nur auf die Dinge konzentriert, die in dem Moment wesentlich sind. Deswegen meinte ich das vorhin wie eine Art Meditation, dass man auch vergisst, dass das jetzt vielleicht falsch ist, was man macht oder dumm, sondern sich hingibt. Und das kann man aber auch sehr spielerisch passieren und gar nicht durch etwas wie denk an den Tod deiner Oma oder hat dein Papa dich schon mal geschlagen, sondern das gibt es ja auch so Methoden, in diesen eigenen Schmerz reinzugehen oder Und das habe ich so nicht gelernt, sondern mehr durch das Öffnen der eigenen Seele für diese Figur, die man spielt. Ob man das erlebt hat oder nicht, spielt dabei keine Rolle, sondern dass man seine Empathien öffnet für diese Figur, die jetzt brauchen gerade.
Und egal, ob Sie die Rose Bernd spielen in Salzburg zum Beispiel von Gerhard Hauptmann oder die Jette John in den Ratten oder die Ella in John Gabriel Borgmann, Sie haben ja auch eine unglaubliche Bandbreite von Klamauk bis Wahnsinn, sage ich jetzt mal. Und Sie haben auch ein unendlich ausdrucksstarkes Gesicht. Macht das die Sache eigentlich leichter?
Oft sagt man mir das, dass ich mit meinen Augen viel mache oder es hat mir jemand mal gesagt, das machen sie immer, wenn sie verdutzen spielen. Ich kann über mein Gesicht ganz wenig sagen, weil das passiert einfach. Ich finde es schön, wenn man da gerne hinguckt und es tut mir leid, wenn man da nicht gerne hinguckt.
Aber nochmal zur Nähe oder zur Ferne, sind das so die Rollen, die Ihnen zuwachsen, die Kämpferinnen, die Ausgesetzten, auch die Underdogs oder die Gequälten? Oder machen Sie die als Schauspielerin erst zu dem, was wir dann in denen sehen? Also zum Beispiel die Rose Bernd, die war ja auch eigentlich eine stärkere Person, als sie in dem Stück von Hauptmann gezeichnet wird.
Mhm. Ja, das ist auch immer in der Mitarbeit mit gerade Karin Henkel so toll, weil sie mich oft herausfordert und mich an Dinge führt und mir eine Figur noch schöner zeigt. Das war eben bei der Rose Bernd, dass sie gesagt hat, die will nicht, dass das ein Hascherl ist. Und dann, ja, da hat sie schon gesagt, dann würdest du das nicht spielen, weil du bist so eine starke Frau, du siehst so groß und stark aus. Und wenn du einen Mann anbrüllst, dann fragt man sich, du kannst den noch umpusten, warum hast du so viel Angst? Und dadurch hat sie mir die Figur noch sichtbarer gemacht. Deswegen bin ich eigentlich so dankbar für die Zusammenarbeit mit Karin Henkel, weil sie mir so eine Bandbreite eben an Figuren spielen lässt. Aber sie zeigt mir die auch immer noch auf eine wunderschöne neue Art. Also wir spielen da, glaube ich, ganz gut zusammen.
Ich meine, das Schöne an Kultur und Theater ist, dass wir die Texte, die sehr alt sind, sozusagen mit unseren Inhalten füllen. In der Zeit von Karin Bayer in Köln am Schauspiel, die ich mitverfolgt habe, hatte ich sehr stark das Gefühl, da wird zum Beispiel jedes Stück auch auf die Frauenfrage hin abgeklopft, was die uns eben zum Thema Gleichberechtigung oder Unterdrückung zu sagen haben.
Ja, das hatte ich auch das Gefühl und ich bin auch gerade froh, dass ich diese beiden Frauen, dass ich denen begegnet bin, weil beide, also ich benutze es nicht gerne, aber die gehen cool damit um. Es ist nicht verbissen, sondern es ist einfach ein toller Blick auf Frauen und der Blick von Karin Henkel nochmal, dass sie sagt, auch Frauen können Männerrollen spielen und dadurch kriegen sie sogar noch etwas dazu. Und mit denen zu arbeiten ist als Frau im Theater und mit diesen Geschichten ein Riesengeschenk für mich. Immer noch.
Wenn wir über das Theater allgemeiner sprechen und in Bezug auf unser Thema nah und fern, dann finde ich das sehr, sehr Großartige am Sprechtheater, aber auch an der Kultur allgemein, dass wir uns eben in Verbindung setzen mit ganz anderen Zeiten und Kulturen. Die Medea ist vor über 2000 Jahren geschrieben worden und das Stück sagt uns heute noch was.
Ja, das ist je nachdem auch manchmal schwieriger und leichter. Bei der Rose Bernd zum Beispiel habe ich ganz oft gedacht, dieses Problem, was die hat, dass sie nicht über ihre Schwangerschaft reden kann, weil sie keinen Bräutigam hat und sie dafür so verurteilt wird, das würde ein Mädchen heute anders lösen können, weil es Einrichtungen gibt, wo man hin kann. Aber Karin Henkel meint auch immer, in der Zukunft, wenn sich Sachen politisch weiter zuspitzen, könnte der Zustand wiederkommen, dass Frauen Angst haben, dahin zu gehen oder nicht mehr ein- noch auswissen. Und das finde ich das Tolle, dass man ein Thema von damals hat. Eine Frau, die ich bin, die heute ist und eben durch dieses Aufeinanderknallen dieser beiden Frauen, also der Rose Bernd und mir, passiert dann etwas ganz Neues. Also mir geht das so, wenn ich anderen Kollegen auch zugucke dabei, da wird der Text, wenn es funktioniert, manchmal so eindrücklich und lebendig und wach und erschütternd und eben, dass man denkt, Wahnsinn, wie aktuell. Und ich glaube, das macht tolles Theater aus, wenn das passiert.
Die Schauspielerin Lina Beckmann über die Nähe zu ihren Figuren. Und Susanne Lohrweg hat jetzt das Wichtigste vom Tage.
Jetzt hat sich auch das deutsche PEN-Zentrum zu Belarus zu Wort gemeldet. Man sei entsetzt über die brutale Gewalt, mit der der autokratische Präsident auf die friedlichen Proteste gegen seine Wiederwahl reagiert hat, heißt es in einem Schreiben. Und man zolle der friedlichen Oppositionsbewegung allerhöchsten Respekt. Wir unterstützen die Forderung der Literaturnobelpreisträgerin und ehemaligen Writers in Exile, Stipendiatin des Deutschen PEN-Zentrums, Svetlana Alexejewitsch, nach dem sofortigen Rücktritt des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Die Verantwortlichen für das harte Vorgehen gegen die Demonstranten müssen gerichtlich zur Rechenschaft gezogen, alle politischen Gefangenen freigelassen werden, so die schriftlichen Forderungen. Wie schwierig die Situation für Kulturschaffende in Belarus ist, macht auch der Fall des Minsker Theaterintendanten Pavel Latuschko deutlich. Nachdem er den belarussischen Präsidenten Lukaschenko kritisiert hat, wurde er entlassen. Aber nun ist das Ensemble des Janka Kupala Nationaltheaters seinem Chef solidarisch gefolgt und hat die Arbeit niedergelegt. Und wir beenden die Kulturmeldung mit einem kleinen Preisregen. Der Grafiker und Illustrator Günther Mattei erhält den Designpreis der Stadt München. Er ist unter anderem zuständig gewesen für die Plakate für das Kinder- und Jugendtheater Schauburg und den Tierpark Hellerbrunn. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Knapp 93.000 Euro erhält Jossi Wieler, bis 2018 Intendant der Staatsoper in Stuttgart. Er wird mit dem Schweizer Grand Prix Theaterpreis ausgezeichnet. Und einen richtig großen Preis erhält das Ballett Zürich. Es wurde zur Kompanie des Jahres gekürt von der Zeitschrift Tanz.
Und das war Kultur heute. Ich empfehle die Information am Abend, gleich nach den Nachrichten. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Karin Fischer.